Also ich glaube, in dieser Folge haben wir ordentlich geliefert, was potenzielle Schnittkünste angeht. Also erstmal werdet ihr die Uraufführung von Freddy und Kim, einem Ohrwurm sondergleichen, der auf einem alten Kinderhörspielklassiker basiert, bekommen.
Es wird wunderbar.
Vielleicht schreiben wir, ich weiß nicht, sollen wir das in die Keynotes schreiben, damit die Leute die Stellen überspringen können?
Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, wir werden die Stelle rausklippen, damit ihr euch das Ganze als Handy-Klingelton machen könnt, wie damals im Jamba-Spar-Abo. Oder damit ihr euch das als Weckgeräusch oder so machen könnt. Sowas machen wir eher. Think big, Kim. Also die Stelle lassen wir natürlich drin.
Wir werden auch noch über Stuhlvolumen sprechen in
aus
dieser
Gründen.
Folge. Aus Gründen. Und warte, ganz am Anfang hast du auch irgendwas gesagt. Ach, ein Frosch. Ein Frosch wird gleich noch eine Rolle spielen. Ein Frosch und ein Quickie.
Ja, und ansonsten geht es in dieser Folge um Hafer. Alles und alle Meinungen zum Thema Hafer, die ihr hören werdet, waren natürlich fantastisch. Und ja, wir waren wie immer
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal, hallo alle, mein Name ist Freddy Schürheck, ich bin Typ 1 Diabetikerin.
Schön, ich bin Kim Stoppert, ich habe Typ 2 Diabetes. Was ist los? Wir haben Sonntagmorgen, Wahlsonntag, hast du gestern Abend einen kurzen genommen?
Ja, ich klang jetzt so ein bisschen besoffen, ja, ne? Ja. Aber das war es tatsächlich gar nicht. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Frosch, der einmal kurz einen Quickie in meinen Hals rein und wieder rausgemacht hat. Kim, wir müssen erstmal... Oh Gott, du guckst jetzt schon so, das müssen wir rausschneiden wahrscheinlich, ne? Nein, wir schneiden nichts raus. Mein Gott, ich meine, der ist einmal in den Hals reingesprungen, ist ja auch egal. Bevor ich mich jetzt hier weiter um Kopf und Kragen und Hals rede und weiter räuspern muss, erstmal kurz das Update. Leute, ihr habt es ja auch mitbekommen, es war ja Land unter in Deutschland. Wir in Köln waren gar nicht betroffen, aber Kim hat mir gerade schon erzählt, bei euch, so Nachbardorf und so, krass.
Also alle Leute hatten Panik, dass wir betroffen waren. Wir waren nicht betroffen, Gott sei Dank. Letztes Jahr lief ja unser Keller mehrmals voll bei starkem Regen, aber die haben jetzt hier was an der Kanalisation bzw. am Anschluss geändert und dann war auch gut. Aber alle waren in heller Not. Ich habe ständig Nachrichten bekommen, ob es mir gut geht und so, weil es ja tatsächlich einer der ersten Landkreise war, die den Katastrophenfall ausgelöst haben. Es war tatsächlich, zwei Orte weiter mussten die Leute mit Hubschraubern gerettet werden. Ein Ort weiter ist ein Damm gebrochen. Und meine Eltern waren zu Besuch als Unterstützung, weil die Kita zu hatte. Und die sind tatsächlich nicht mit ihrem Ursprungszug zurückgefahren, sondern mussten noch anderthalb Tage hier warten, bis der Zug wieder fuhr. Aber ansonsten ist hier alles easy peasy gewesen. Also.
Hier ist übrigens gerade wieder unsere dritte Co-Moderatorin mit dabei. Deswegen bin ich gerade so am Schmunzeln. Die macht sich auch gerade ein bisschen über Kims Kabelsalat da vom Laptop her. Magst du auch was sagen?
Auri, magst du
was? So weit sind wir noch nicht. Das machen wir dann in 3 Jahren.
Nee. Wir klopfen nur auf die Tischplatte.
Auch gut. Jegliche Teilnahme ist hier sehr, sehr, sehr erwünscht. Ja, wie gesagt, bei uns in Köln hat man tatsächlich von dem ganzen Unwetterartigen und dem Dauerregen nichts abbekommen. Toi, toi, toi. Müssen wir uns wirklich alle sehr dankbar schätzen. Aber die Bilder, die wir alle gesehen haben, sind natürlich krass. Deswegen auch an dieser Stelle kurzes Shoutout an alle von euch, die damit gestruggelt haben und vielleicht auch immer noch strugglen mit den vielen, vielen Wassermassen. Ja, wir sind in Gedanken bei euch und hoffen, dass er bald irgendwie, ja, was wünscht man da, dass bald wieder
Besserung im Lot ist.
Dass die Versicherung auf jeden Fall zahlt, ja. Dass nicht zu viel persönliche Dinge kaputt gegangen sind und euch vor allen Dingen persönlich nichts passiert ist. So, wir gucken mal auf das Thema der heutigen Folge. Heute sprechen wir über Hafer. Und passend dazu habe ich heute auch ein kleines Haferfrühstück gemacht, wie ich es immer gerne mache. Griechischer Joghurt mit ein bisschen Hafer. War ich gestern noch schnell neuen Hafer kaufen im Supermarkt und habe mich entschieden für das Hafermüsli mit Schoko. Und dachte mir dann, zählt das dann eigentlich noch als gesund?
Kommt auf den Anteil von Schoko und Hafer an, würde ich sagen.
5% Schokolade stand hinten drauf und ich glaube 56% Hafervollkorn.
Ja, bei uns ist das ja so, die Kleine, die will ja morgens auch das essen, was Papa isst. Und Papa kann sich von seinem Hafer-Schokomüsli nicht trennen. Deshalb tricksen wir immer. Die kriegt so eine kleine Silikon-Muffin-Form, ganz voll mit Haferflocken. Und die letzte Schicht obendrauf ist dann das Schoko-Hafermüsli.
Guck mal, das musst du mal meinem Freund erklären, dann kann er das mit mir auch so machen beim Frühstück. Also ich würde ja auch drauf reinfallen. Ja. Aber das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen, das hatte ich ja auch gestern noch bei uns in unserer Insta-Story bei Typfrage der Podcast gepostet, vor ein paar Tagen hatte ich mir noch was anderes Hafermäßiges gekauft, nämlich so Haferpops, die so ein bisschen so aussehen wie Smacks. Mhm. Also in meiner Welt. Und dann habe ich die in meinen griechischen Joghurt gebracht und das schmeckte gar nicht. Das schmeckte nach nix. Das war einfach
das
nur.
Das ist einfach nur Crunch.
Da.
Und das Witzige ist,
ja, aber noch nicht mal richtig crunchy.
Das ist das Zeug, was die Kinder in der Kita immer bekommen und die Erzieher nennen es Puffis. Und meine Kleine ist voll gallig auf Puffis. Puffis!
Ja, weil der Name cool ist.
Ja, aber, vielleicht weil der Name cool ist. Ich weiß es nicht. Aber sie steht auf jeden Fall voll auf so Hafer-Dinkel-Pops oder so, ja, die auch nach nichts schmecken. Die gibt's da morgens immer schon jetzt so zum Snacken im Bett. Wenn sie zu früh wach wird, kriegt sie so eine Schachtel. Ich will meine Puffis. Und dann hat sie da so, weiß ich nicht, 5, 6 Hafer-Crunch-Bumsen. Da ist ja auch kein zusätzlicher Zucker dran. Das ist ja wirklich nur dieses Hafer-Getreide-Gemisch. Und knuspert daneben mir und dann kann ich erstmal klarkommen.
Aber das ist der Name, weil auch da kann ich ja wieder meine Erfahrung mit denen deiner Kinder teilen. Ich sagte ja, mich hat ja auch der Name bekommen, als ich die im Supermarkt gesehen
habe. Ich habe ja ganz gutes Frühstück für mich entdeckt. Das ist eine Tasse Haferflocken auf einer Tasse Flüssigkeit. Also ich nehme immer Mandelmilch, ein bisschen Chia noch rein, bisschen Joghurt rein, umrühren und das ist die Grundmasse. Und das wird so ein schöner, fester Brei und den kann man gut vorbereiten, mache ich dann für 3 Tage. Und dann mache ich da meistens noch so ein bisschen Obst rein. Das sollte ja natürlich nicht so viel Obst sein. Ich habe mich auch was auch richtig geil ist, ist Karotte. Mag man nicht meinen, aber eine geraspelte Karotte, das ist halt, da hast du ein bisschen Crunch, das ist ein bisschen fresh. Das aber schmeckt nicht so super nicht süß.
Karotte das schmeckt in meinen Schoko-Hafermüsli.
Wenn du nur eine frische Karotte nimmst, dann, also ich weiß nicht, wie es in Verbindung mit Schoko ist, aber wenn du da Zimt dran machst und so, ne, oder auch so ein, wie heißt das jetzt, Pumpkin Spice, gibt es ja auch als Gewürzmischung, dann schmeckt das, also es schmeckt einfach nur, als ob da irgendwas Frisches drin ist.
Man schmeckt ich kann es mir so gerade gar nicht vorstellen. Glaub aber mir, vielleicht muss ich es einfach gut mal essen, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dann kannst du das für mich machen und dann machst du es wie bei deinen Kindern, mach eine geile Schicht irgendwas Leckeres obendrauf und unten drunter kannst du die Karotte verstecken und mal gucken, ob ich drauf reinfalle.
So, sorry, das Kind hat gerade die Rentenunterlagen hier zermatscht. Da musste ich mal kurz eingreifen und machen.
Dann nur die wichtigen Sachen anknabbern, bitte.
Nur die wichtigen Sachen. Wir haben übrigens noch Feedback bekommen zu unserer Folge von der Glucose Goddess. Da hat uns jemand geschrieben, dass sie uns da widerspricht mit hier, was bringt das, wenn Menschen ohne Diabetesdiagnose sich damit befassen, was ihr Blutzuckerspiegel macht.
Genau, es geht ja um die Menschen, die nicht nur ab und an das mal erfassen, sondern die wirklich mal so ein CGM-Ding
genau
für sich ausprobieren. Also wirklich mal so einen Sensor für 2 Wochen tragen.
Genau, sie hatte nämlich letztes Jahr für 3 Wochen auch mal ein CGM und fand es mega spannend. Sie hat zum Beispiel rausgefunden, dass Reis bei ihr sehr, sehr krassen Megaspike erzeugt, aber Roggenbrot überhaupt gar nicht. Oder dass sie nach einer intensiven Sporteinheit auch einen Spike hat, was dazu geführt hat, dass ich jetzt meistens ein paar Nüsse mit ins Training nehme, anstatt danach zur Schokolade zu greifen. Oh, genau. Das war so ihre Erkenntnis. Also ja, das ist natürlich immer sehr spannend, aber die Frage ist natürlich immer, was macht man damit? Ne? Weil wir haben ja schon letzte Woche gesagt, dass ein Schnitzel nicht gut ist für deinen Blutzuckerspiegel oder dass es gesündere Alternativen gibt, wissen wir alle. Wenn dann natürlich sowas rauskommt mit, ich ändere dann auch mein Essverhalten, dann ist natürlich ganz cool. Aber ob dann 3 Wochen wirklich das Ding ist oder ob das genau die 3 Wochen sind, wo man dann Unwetterwarnung hat und sowieso nicht das alles isst, was man für gewöhnlich in einer normalen Woche essen würde, ist natürlich auch mal die Frage. Aber ja, wenn es doch was bringt und wenn es ihr was gebracht hat, dann ist das doch schön. Schöne Grüße an der Stelle. Danke für die Nachricht. Wir freuen uns übrigens über alle anderen Nachrichten. Auch wenn es ein kritisches Feedback ist zu unseren Folgen, könnt ihr das gerne machen über Typfrage der Podcast bei Instagram.
Ja, die kritischen Sachen bitte immer an Kim. Das habe ich schon öfter gesagt. Hier an mich bitte nur die liebevollen Nachrichten. Dankeschön dafür. Und wir haben noch viele Nachrichten bekommen zum Thema Hafer und Frühstück, hatte ich euch ja, wie gesagt, in der Insta-Story schon mal kurz aufgerufen, was da so eure Hafer-Stories sind. Damit starten wir jetzt auch mal direkt rein. Poli Fö hat uns zum Beispiel geschrieben über Instagram, bei Haferflocken geht der Blutzucker ganz schnell nach oben bei mir, vor allem bei ungesüßtem Blaubeer-Porridge. So, also das seine Erfahrung. Blutzuckerwerte ganz schnell nach oben. Rehküsschen schreibt, meine Blutzuckerwerte sind gleichmäßiger, wenn ich Hafer esse. Gerne Hafer-Pancakes zum Frühstück. Und schickt noch so einen Daumen hoch-Emoji. Hafer-Pancakes, das klingt auch ganz geil. Mhm. Aber alles, was mit Pancake im Namen ist, klingt für mich gut.
Bist du wieder bei. Du hast dich vom Namen leiten lassen.
Pancake. Ich habe mich vom Namen leiten lassen. Juli schreibt noch, Hafer im Müsli läuft meistens bei mir top. Ansonsten esse ich aber nichts mit Hafer. Dann schreibt noch Mahoni Macaroni, geiler Name übrigens bei Instagram. Cookies mit Haferflocken, Herz-Emojis, selbstgemacht natürlich. Mega für Blutzucker und stabile Kurven. Guck mal, Kekse zum Frühstück, da hättest du mich jetzt auch schon wieder.
Wir haben die Ernährungsmedizinerin, Medizinpädagogin, Diätassistentin und die Diabetesberaterin Dr. Nicola Haller mal gefragt, was hat das denn auf sich mit diesem Hafer und den sogenannten Hafertagen?
Das wird ja vor allen Dingen bei einem Typ 2er immer gerne empfohlen. Warum denn unbedingt Hafer?
Hafer hat einen besonderen Inhaltsstoff, das sind die sogenannten Beta-Glykane. Beta-Glykane haben als vom Charakter her eine Verbesserung der Insulinwirkweise bzw. eine Verbesserung der Insulinresistenz. Und damit habe ich natürlich auch einen Effekt auf den Glukosestoffwechsel, indem ich zum Beispiel 3 Tage in Folge Hafertage durchführe. Komme ich gleich noch zu, was das genauer bedeutet. Und dann habe ich die Möglichkeit, meine Insulinresistenz zu vermindern, also zu verbessern in diesem Sinne und damit auch weniger Medikation brauche und bessere Blutzuckerwerte habe. Ich habe schon Patienten erlebt, die haben ihre Insulindosierung innerhalb dieser Hafertage halbieren können. Das ist also unglaublich wirkungsvoll, es wirkt aber nicht bei jedem gleich.
Das ist ein gutes Stichwort. Aber kommen wir erstmal nochmal dazu. Was sind denn die Regeln für die Hafertage, wenn ich mal 3 Tage Hafertage machen möchte?
Ja, die 3 Tage wurden jetzt schon genannt. Es geht darum, außer Haferflocken in, ich sag mal, salziger oder mit Wasser angerührter Form in Folge zu essen. 240 Gramm verteilt auf 3 Mahlzeiten. Das ist die Menge der Haferflocken, die hier gemeint ist. Die Verteilung auf 3 Mahlzeiten hatte ich gesagt. Und man darf nebenbei keine eiweiß- und fetthaltigen Produkte essen. Also es ist eine Reinform in Form von Kohlenhydraten, eben speziell diese. Es gibt auch eine gelockerte Form. Da wird dann, wenn Beerenfrüchte dürfen, dazugegeben werden, Kräuter, dass auch mal ein bisschen salzig ist oder so. Das kann man dann variieren. Aber der Effekt ist sehr ähnlich, weil die Beeren hier keine negativen Effekte haben, sondern eben auch durch die Pektine eher einen förderlichen Effekt.
Gerade angesprochen, also ich kenne das auch, bei mir wirkt das ganz gut. Ich habe jetzt sogar Hafer für mich für jeden Morgen entdeckt, weil ich nämlich auch merke, erstmal schießt er gut nach oben, aber vor der nächsten Mahlzeit geht er wirklich deutlich nach unten als bei anderen Frühstücken. Jetzt bekommen wir immer, wenn wir das in unserem Podcast erwähnen, aber auch Nachrichten von Menschen, die sagen, ich höre das immer wieder, ich habe es probiert und bei mir funktioniert es nicht. Gibt es auch Leute, bei denen diese Hafertage keinen Sinn machen?
Die Ansprechbarkeit, ich hatte schon angedeutet, ist leider sehr unterschiedlich. Man muss sich tatsächlich einfach ausprobieren. Und das Gleiche betrifft auch, wenn man einen Effekt erhascht, die Haltbarkeit. Also es ist nicht einmal gemacht und fertig, sondern es gibt die sogenannten Wiederholungstage, die im Prinzip oder Erhaltungstage, die nach circa 4 bis 6 Wochen nochmal wiederholt werden, ein Tag oder ein Tag in Folge nach der Kur, 3 Tage, dass man dann nochmal einen Tag mit Hafer arbeitet, dass sich das im Bestehen bleibt.
Und muss es immer Hafer sein? Weil man hört ja auch manchmal bei irgendwelchen Diäten, da müssen auch mal Reistage oder dann kann man irgendwas mit Bulgur machen. Also
nein, die Beta-Glykane, die ich am Anfang erwähnt habe als Inhaltsstoff, die es auch übrigens isoliert zu kaufen gibt, das ist also auch noch eine Idee, wenn man jetzt überhaupt mit Haferflocken gar nicht zurechtkommt, dass man das ausprobiert, aber die Beta-Glykane fehlen in Reis oder in Bulgur gänzlich.
Okay, aber es gibt ja Diäten, wo das mit dem Reis und so weiter immer gesagt wird.
Ja, sie können mit Reistagen ganz gut entwässern. So auch eher der Schwangerschaft zugeschrieben, wenn man das tatsächlich ausprobieren möchte. Auch hier gibt es keinen Garant für den Erfolg. Aber ein Probieren würde ich auf jeden Fall vorschlagen.
Ich habe mal nachgeguckt nach Zahlen, wie viel Hafer wir überhaupt zu essen in Deutschland. Kim, was glaubst du, wie viel Kilo Hafer essen die Deutschen im Jahr?
Also pro Person?
Mhm.
Ich bestimmt mindestens 2 Kilo. Naja, ich würde dann sagen 3 Kilo Durchschnitt.
Pro Kopf circa 4 Kilo Hafer. Aha. Und die einen essen natürlich mehr, die anderen essen weniger.
Ja, gut, dann ist es wahrscheinlich
vor allen Dingen, wenn du es jetzt im Vergleich siehst, was glaubst du, wie viel Kilo Weizen essen die Deutschen pro Kopf im Jahr?
Oh Gott, 25 Kilo?
70.
Ja, das ist echt viel.
Das ist echt krass. Also yeah. Obwohl Hafer ja vor allen Dingen auch jetzt gerade mal wieder so richtig en vogue ist yeah. und eben als absolutes Powerfood gehandelt wird, hat es auf viele noch nicht so eine richtig sexy Wirkung.
Vor allen Dingen, wo ganz viele Leute jetzt auf die Hafermilch umschwenken, ne, weil sie die Kuhmilch nicht vertragen oder weil die jetzt auch überall als vegane Alternative angeboten wird. Übrigens, was ich auch nicht wusste, was ich im Laufe der Recherche erfahren habe, nicht jeder Mensch sagt Hafer in diesem Land, sondern es gibt regional Menschen, die sagen Haber.
Haber?
Haber, also mit B anstelle des F.
Ich habe mal geschaut tatsächlich, wie lange wir eigentlich schon überhaupt Hafer so essen, der Mensch an sich. Weißt du das vielleicht wenigstens, Kim?
Ich glaube sehr. Es gehörte zu den ersten Getreidearten, die zu Mehl verarbeitet worden sind, habe ich irgendwie gelernt. Also muss das ja schon... 9. Jahrhundert?
Boah, Kim, ey, du bist gerade wirklich nicht
Nein.
gut in diesem Quiz.
Wohl ich diejenige bei bin, die so viel Hafer isst, da habe ich von Hafer gar keine Ahnung.
Bei uns in der Region wird, also hier, ne, da das, was jetzt Deutschland ist, was früher eben natürlich anders hieß und so weiter, haben die Menschen schon seit über 5000 Jahren Hafer gegessen.
Also schon
das ist krass, oder? Ja.
Okay.
Und jetzt letzte Quizfrage in diesem kleinen Hafer-Quiz.
Oh Gott,
Kim.
In diesem Nieten-Quiz.
Bis Mitte welchen Jahrhunderts gehörte Hafer in Deutschland zu den wichtigsten Getreidesorten?
5.
20. Jahrhundert. Ich hätte es auch alles nicht gewusst, aber du bist wirklich ganz schön weit auseinander.
Hä?
Und zwar, pass auf,
hä,
wer hat das Ganze, den ganzen Hafer gegessen bis Mitte des 20. Jahrhunderts?
Arme Menschen.
Pferde.
Ach so.
Weil das immer an Pferde verfüttert ist, worden ist. Und deswegen, und weil man damals natürlich noch so extrem viel ja auch mit Pferden gearbeitet hat und Pferde überall brauchte und so, hat man extrem viel...
Ich habe mal wieder nicht an die Tiere gedacht.
Hafer war total wichtig, also für die Pferde. Und jetzt eben auch...
für die Menschen. Ich weiß nicht, ob du gerade sexy Werbung für Hafer machst. Wenn du heißt ja, früher haben das die Pferde gegessen.
Ja, und die sind alle groß und stark geworden.
Alle Pferde sind groß und stark geworden, alle. Fury.
Dann das Pferd von Wendy, oder hieß Wendy das Pferd? Na, diese Pferdezeitschrift.
Keine Ahnung.
Oder Amadeus und Sabrina.
Richtig, Amadeus und Sabrina. Oh Gott, mein Kind ist gerade voll in der Bibi- und Tina-Phase, aber immer nur die Titelmelodie.
Oh, die liebe ich aber auch.
Die liebst du, aber nicht, wenn die hier
sind
10-mal
Freddy auf... Wir und Kim auf Amadeus
Nicht,
und
wenn
Sabrina.
Die hier zum 10. Mal auf Repeat läuft.
Wir reiten geschwind, essen Hafer im Wind,
weil sie Diabetiker sind.
Oh. Mein Gott, wir haben einen Song erfunden. Okay, sorry, zurück zum Thema Hafer.
Ernährungsphysiologisch ist Hafer die hochwertigste Getreideart, die in Mitteleuropa angebaut wird, weil du nämlich fast das komplette Korn isst. Das heißt, da wird nicht irgendwie wie beim Weizen noch viel austrangiert. Und deshalb sind da ganz viele tolle Sachen drin, diese Beta-Glucane zum Beispiel, die Kieselsäure, die Linolsäure. Außerdem hat das einen Eisengehalt, der vergleichbar ist mit vielen Fleischsorten.
Ja, also es ist alles Mögliche an gutem Stuff.
Beta-Glucane
da drin.
Heißt es.
Genau, Beta-Glucan. Es ist alles Mögliche an gutem Stuff in Hafer drin. Es hat zum Beispiel Vitamin B1, das ist gut für die Nerven. Vitamin B6 ist gut für die Blutbildung. Dann eben eine Mega-Eisenquelle. Dann hat es super viel Silizium und Biotin. Die sorgen dafür, dass wir gesunde Haare und gesunde Nägel haben. Sorgen für eine gute Knochenmineraldichte, was wiederum uns vor Osteoporose und Arthrose schützt, sorgt für eine gute Haut. Merkt man eigentlich, dass ich ablese? Nee.
Nee.
Dann, ich habe mir viele Notizen gemacht. Aber es ist ja auch im Bereich, in dem wir sonst nicht so unterwegs sind. Dann eben super viele Ballaststoffe im Hafer, die wiederum helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken. Auf 100 Gramm Haferflocken kommen 11 Gramm Ballaststoffe. Das ist schon krass. Also diese ganzen Gründe sind unter anderem Gründe, warum Ernährungsexperten oft sagen, Hafer sollte man möglichst täglich irgendwie in die Ernährung einbauen. Zum Beispiel eben im Frühstück.
Genau. Und man kann aber auch, das fand ich auch ganz interessant, man kann sich auch ein Porridge machen als Beilage, was dann ein bisschen herber ist, wenn ihr zum Beispiel Currygewürz reintut, ne? Oder ein bisschen Salz, das Ganze mit Brühe aufkocht oder so. Das würde auch gehen. Das empfiehlt man ja auch, wenn man eben diese Hafertage macht. Wir haben es ja gerade schon gehört, dass es da Varianten gibt, wo man auch salziges Porridge herstellen kann. Und könnte man mal ausprobieren. Gab es auch mal tatsächlich so als Fertiggericht. Die habe ich mal ausprobiert von einer bekannten Müsli-Firma, sage ich mal so. Die fand ich nicht so geil. Aber ich glaube, wenn man es selbst macht, ist es dann besser. Ich glaube, das lag da an den Geschmacksverstärkern und an den Aromen. Die haben mir nicht so zugesagt. Aber ja.
Ich habe mal aus Hafer so Brötchen gemacht gehabt, also probiert, die waren dann hinterher Steine. Habe ich das schon mal hier erzählt?
Ja, stimmt.
Ja, also wenn man ein Haus bauen will oder so, also so diese Haferbrötchen, die waren echt knüppelhart.
Also Hafer habe ich schon mal tatsächlich Avocado-Hafertaler gemacht. Die waren ziemlich gut. Und mal nochmal auf mein Haferfrühstück zu kommen. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, was ja jetzt auch gerade bei uns bei den Instagram-Nachrichten reinkam. Ja, mein Blutzuckerspiegel schießt ordentlich nach oben 2 Stunden lang. Und so, dass ich mir dann auch beim ersten Mal dachte, soll das was bringen? Und dann sinkt er aber. Und er sinkt extremer als bei anderen Mahlzeiten, obwohl ich immer noch satt bin. Und deshalb bin ich tatsächlich bei diesem Frühstück auch hängen geblieben und probiere da mehrere Varianten aus, weil ich einfach tatsächlich mittags dann fast auf dem gesunden Wert bin.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall schon ein gutes Argument.
Ja, es hält irgendwie so lange, ne? Also wenn ich das frühstücke, das hält länger als eben natürlich irgendwie so ein Toastbrot oder sowas. Ich habe ich war letztes Wochenende auf dem Festival ja in Barcelona und habe da zum Frühstück, da habe ich mich auch ein bisschen gesund gefühlt. Zum Frühstück gab es Pancakes mit Erdbeereis und Soße. Aber, pass auf, ja, die hatten Eis auf die Pancakes gemacht. Aber es gab so einen
die
Hafer
hatten
Crunch.
Eis auf die Pancakes.
Ich nicht.
Du warst da voll unbeteiligt an dieser Bestellung.
Die Pancakes zum Frühstück bestellt. Und dann gab es aber so Hafer Crunch, der so um die Pancakes drum drapiert war. Und davon habe ich dann auch noch ein paar Löffel gegessen. Und dann fühlte ich mich trotz Pancakes und Eis natürlich sehr gesund.
Sehr gesund. Aber wir wissen ja, seit der letzten Folge, Pudding sind ja auch keine Kohlenhydrate.
Oh Gott. Und an dieser Stelle nochmal der wichtige Hinweis. Kim und ich sind weder Ernährungsexpertin noch medizinisches Fachpersonal. Wir erzählen hier nur aus unserer eigenen Erfahrung. Wenn es hier Tipps gibt, die wir an euch weitergeben, dann bevor ihr die wirklich wahrnehmt, dann besprecht alles erstmal mit eurem Diabetes-Team oder googelt wahlweise nochmal, wie viel Kohlenhydrate Pudding denn wirklich hat.
Ja, sobald ich auch fertig bin mit Stillen, werde ich auch tatsächlich auch wieder Hafertage machen. Das hatte mir ja schon mal ganz gut geholfen. Momentan ist halt mit dem Stillen ein bisschen blöder, wenn ich keine Experimente machen. Na, damit die Kleine hier noch weiter kräftig wird und sich weiter kräftig hier einmischen kann. Und ja.
Übrigens kann Hafer auch noch, das finde ich, muss ja auch erwähnt werden, weil ihr wisst ja, wir haben ja einen Fable für Unrum-Themen, also für Durchfallthemen, um es so zu sagen. Auch da kann euch Hafer helfen. Hafer ist ein Verdauungshelfer. Das steht sogar in der EU-Verordnung zum Thema Hafer. Da steht drin, Kim guckt mich gerade mit großem Erstaunen an.
Muss ja. Gegen Durchfall helfen, oder was steht da drin? Jetzt bin ich gespannt.
In der EU-Verordnung steht drin, Haferkorn-Ballaststoffe tragen zur Erhöhung des Stuhl... Jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen, des Stuhlvolumens bei. So, also das Stuhlvolumen
ich weiß aber nicht, ob das ist, was ich will, Freddy. Will ich
wird erhöht. Naja, und dadurch kommt alles so richtig in Fahrt und der Darm fängt richtig an zu arbeiten und alles wird dann peu à peu dann eben auch rausgeholt. Und deswegen ist das tatsächlich ein guter Verdauungshelfer, Hafer, weil es eben das Stuhlvolumen erhöht. Und außerdem hilft Hafer auch noch bei der Darmschleimhaut, wenn die nämlich so ein klein bisschen verletzt ist, dann legt sich der Haferschleim da drüber und füllt diese Lücken auf und sorgt dafür, dass sich die Darmschleimhaut darunter dann regenerieren kann. Schlaue Dinge, die ich mir notiert habe, oder?
Schlaue Dinge, die du dir notiert hast, schlaue Dinge, die ihr vielleicht erfahren habt. Was haltet ihr von dieser Folge? Schreibt uns gerne bei Instagram Typfrage der Podcast und schreibt uns da auch, welche anderen Themen wir mal angehen sollen, weil wir nähern uns dem Ende der Staffel und sind natürlich aber schon in Vorbereitung von allen anderen ganz tollen Themen und schreibt uns. Wir brauchen neue, schöne Themen, die euch interessieren vor allen Dingen. Also wir können uns natürlich auch alles Mögliche aus den Fingern ziehen, aber ist doch schöner, wenn wir das alle zusammen gestalten hier.
Zum Beispiel schreibt uns gerade noch J725 zu unserem Hafer-Thema, Kibi. Mhm. Huhu, Hafer mag ich schon immer, egal ob es als Superfood deklariert ist oder nicht. Ich gebe aber zu, ich versuche aktuell meine Sommerfigur mit Overnight Oats aufzupimpen, aber ohne Schnickschnack, nur mit Milch einweichen, am nächsten Tag mit Zimt, Joghurt und einem Apfel dazu essfertig machen. Sehr, sehr lecker. Bisher noch kein Wunder festgestellt, habe aber auch erst vor ein paar Wochen, vor einer Woche damit gestartet. Ich mag es aber auch salzig als Suppe. Also sie schwört total auf Hafer. Auch zum Abnehmen, ja? Hafer soll ja auch beim Abnehmen helfen.
Ja.
Wahrscheinlich allein schon, weil du dich mit Hafer satt isst und nicht mit Fastfood.
Mit Smacks.
So, mit Smacks, ja, nee, sondern mit den Haferpops.
Wobei natürlich je unverarbeiteter, desto besser, ne? Muss man ja auch sagen.
So, Kimi, was machen wir bis zur nächsten Folge, außer Hafer essen? Was gibt's nächstes Mal?
Nächstes Mal reden wir über Technik und über Innovation in Sachen Diabetes. Ich erzähle euch, was für Apps und KI-Systeme ich auf dem Diabetes-Kongress gezeigt bekommen habe. Wir sprechen mit Leuten aus Wirtschaft und Forschung, was so ihre Innovationen sind, ihre Wünsche sind und oder was sich auch Leute von ihnen wünschen.
Sehr gut. Wollen wir zum Abschied noch mal einmal singen, um die Leute endgültig zu vergrauen, damit sie nicht so traurig sind, dass sie uns jetzt eine Woche nicht hören?
Wir sind Kimi und Freddy auf Amadeus und Sabrina. Wir essen Hafer wie der Wind, weil wir Diabetiker sind.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.